Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
Hey, so gut, dass wir im Gottesdienst sind, dass wir die Schüler segnen dürfen. So cool, oder? Diese Kinder, die Schüler. So eine reich beschenkte Kirche. Hey, so schön, dass wir die 21 Tages Gebets haben. Es ist so eine dynamische, so eine kraftvolle Season auch. Immer die 21 Tage. Und ich weiß nicht, wer war schon dabei so in den letzten zwei Wochen mal vor Ort? Okay, oder online, von zu Hause aus? Auch ein paar. Hey, du hast immer noch die Möglichkeit. Heute, die dritte Woche geht jetzt los. Ja, du hast immer noch die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Es ist so ermutigend, was Gott tut. Auch so viele Leute, die in Erlangen, in Ansbach, in Nürnberg vor Ort mit dabei sind oder von zu Hause. Und was Gott auch an Wundern tut. Immer wieder sagen mir Leute, hey, ich habe das und das mit Gott erlebt. Und Gott hat mein Gebet erhört. Und Menschen, sie Beziehungen werden geheilt oder sie finden einen Job oder Menschen werden körperlich geheilt, seelisch geheilt. Es passieren so viele Dinge, die Gott tut. Und ich bitte dich, tu mir einen Gefallen, wenn du Gottes Wunder in deinem Leben erlebst, dann erzähl es anderen weiter und schreib es auf. Bleib nicht dabei beim Erzählen, das ist das Erste, ganz wichtig. Wir sind Zeugen Jesu, aber bitte schreib es auf. Wir haben ein Zeugnisformular, du erreichst es über die Website oder die Ecclesia-App und das hilft uns, die Dinge auch intern weiter zu verarbeiten, weiter zu verbreiten. Was Gott tut, ist großartig. Auch letztes Wochenende hatten wir ein tolles Wochenende mit Prayer Storm, mit James und Matt aus England. Ja, irgendjemand, der von euch da war. Es waren drei verschiedene Predigten übrigens am Sonntag und wir haben jetzt auch alle drei online hochgeladen. Also es lohnt sich auch nochmal nachzuhören, nachzuschauen, da wo du nicht dabei warst, weil die waren alle verschieden inhaltlich und es war alles sensationell. Ja, die haben uns das ganze Wochenende gedient in verschiedenen Sessions und wir sind so reich gesegnet worden und haben wirklich so oft, ja, wir merken wirklich, Gott führt uns in eine neue Dimension hinein, eine neue Season auch für uns in der Tiefe seiner Gegenwart, in unserem Gebetsleben und Ich möchte einfach nochmal auch kurz den Hintergrund erklären, warum wir diese Connection hergestellt haben zu Prayer Storm, wie das überhaupt kommt auch, die Verbindung. Und in dem Zug auch mein persönliches Zeugnis teilen, ja, was ich erlebt habe, weil unsere Predigtserie heißt, das ist mehr. Und ich durfte im letzten Jahr so viel mehr von Gott erleben, so viel mehr von seiner Liebe und seiner Lebensveränderung. Und deswegen möchte ich es einfach zur Ehre Gottes weitergeben. Nicht, um mich groß zu machen, sondern einfach Gott zu rühmen und sagen, er ist gut und er tut auch Wunder in deinem Leben. Letztes Jahr, Januar 2024, war ich an einem richtigen Tiefpunkt in meinem Leben. Mir ging es nicht gut, geistlich vor allem. Ja, ich hatte viele Zweifel, ich hatte innere Kämpfe, ich hatte Herausforderungen, ich habe mich leer gefühlt, ich habe mich ausgelaugt gefühlt, ich war müde, ich war kraftlos, ich habe meine Berufung als Pastor hinterfragt. Ich hatte, um ehrlich zu sein, oft keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen und den Gottesdienst zu leiten oder Dienste zu tun. Es ist mir schwer gefallen, ich habe mich manchmal hingeschleppt und ich habe gemerkt, boah, ich brauche Veränderung. Gott, du musst eingreifen in mein Leben. Und das war das Gebetsanliegen, mein einziges Gebetsanliegen in diesen 21 Tagen, Januar 2024 war, Gott schenkt mir einen Durchbruch in meinem geistlichen Leben und besonders in meinem Gebetsleben. Ich habe schon so viel selber probiert und das waren mehrere Jahre, wo es immer schlechter wurde und wo ich gemerkt habe, ich hatte immer mal kurz so Höhen und dann ist wieder runtergegangen und ich bin wieder so in meinen Alltagstrott und reingekommen und habe aus meiner eigenen Kraft gelebt und auch gedient. Aber ich habe gesagt, Gott, ich brauche dein Eingreifen in meinem Leben. Bitte tu du irgendwas. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich war wirklich am Boden, zerstört. Und dann hatte ich ein, zwei Monate später, hat Gott mir einen Mentor an die Seite gestellt, einen geistlichen Vater. Ich habe auch danach gesucht, ich habe auch gebetet, habe auch Kontakte geknüpft, aber ich habe einen geistlichen Vater bekommen, mit dem ich bis zum heutigen Tag mich monatlich treffe und austausche und der zum absoluten Segen für mich geworden ist. Er ist ein Pastor in Rente, in einer anderen Stadt, im anderen Bundesland. Und Gerhard, wenn du diese Predigt hörst, vielen, vielen Dank für dein Herz und dein Investment in mich. Und das war auf jeden Fall ein ganz großer Baustein, der dazu beigetragen hat, dass Gott mein Leben verändert hat. Und dann hatte ich natürlich Freunde. Ich hatte meine Frau, mit der ich viel ausgetauscht habe und gezielt Freunde, wo ich gesagt habe, hey, so geht's mir, bitte betet für mich. Ja, seid an meiner Seite, ich brauche echt Hilfe. Und dann hat Gott, dann hat ein Freund von mir, Henrik Reser, manche von euch kennen ihn, der hat mir ein Video geschickt, so letztes Jahr im April, Mai war das. Hat mir ein Video geschickt, hat gesagt, hey, wir haben als Gemeindeleitung bei uns in der Kirche, wir haben so ein Video angemacht, da beten die einfach eine Stunde in Sprachen, ja, und das war eine coole Zeit, ich dachte, vielleicht hilfst du dir auch. So, und das war von Prayer Storm. Das war von England, diese Gebetsministry. Ich habe davon noch nie was davon gehört. Ich habe ein paar Wochen später das zum ersten Mal mal reingeschaut und gedacht, okay, Gott, vielleicht, ja, mal, einfach mal schauen. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ja, Gott hat mich richtig von den Sohlen geholt. Ich möchte kurz hier innehalten, bevor ich weiterrede. Du brauchst Menschen in deinem Umfeld, die dich ermutigen. Du brauchst gesunde Beziehungen. Du brauchst Menschen, denen du dich öffnen kannst, wo du ehrlich sein kannst. Du brauchst Menschen, die für dich beten, die für dich kämpfen, die für dich da sind in Zeiten der Not. Und deswegen, Beziehung ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Beziehung ist so wichtig und deswegen predigen wir und reden so viel als Kirche darüber, dass du gesunde Beziehungen lebst. Deswegen haben wir Kleingruppen, damit du gesunde Beziehungen haben kannst. Und so viele Menschen haben das auch gefunden in Kleingruppen. Es ist eine Reise und du musst dich darauf einlassen, aber es lohnt sich und ich freue mich. In 2 Wochen startet unser Kleingruppensemester und ich hoffe, dass du mit dabei bist. Wirklich, manche von uns, die waren noch nie in einer Kleingruppe bei uns, sind schon seit Jahren in der Church. Hey, es ist allerhöchste Zeit, dass du Menschen um dich sammelst, geistliche Vorbilder, Leute, die reifer sind als du, die paar Schritte voraus sind, Väter und Mütter im Glauben, ja, die in dein Leben reinsprechen, von denen du dir Fragen stellen kannst, die dir Rat geben, all diese Dinge. Und ich durfte das erleben, dank sei Gott. Und dann habe ich dieses Video angeschaut, die Prayerstorm, die machen ja eine krass einen medialen Dienst, der ist weltweit, ganz viele Menschen auf der ganzen Welt schauen damit rein und ihr Herz ist einfach Gebet, ja, ist einfach Gebet in allen Formen und sie haben auch die 21-Tages-Gebet, sondern manchmal 14 Tage, 7 Tage und dann beten sie nachts eine Stunde, mittlerweile sind es sogar 2 Stunden nachts, stehen sie auf, beten und hauptsächlich in Sprachen. Nun, wer das nicht kennt, Sprachengebet ist eine Himmelssprache, ist eine göttliche Sprache, die Gott uns schenken möchte, so die Geheimsprache Gottes. Du verstehst es nicht, wir sprechen Geheimnisse im Geist, die anderen verstehen es nicht, aber Gott versteht es. Er schenkt es und es ist was Wunderbares. Und dann leitet der Heilige Geist in dieser Gebetszeit, dann sprechen sie auf Englisch, dann wieder in Sprachen, das ist was ganz Dynamisches. Und ich habe angefangen, das da mitzumachen, einfach Session für Session. Ja, erstmal ein paar Tage Abstand, dann wurde es immer häufiger, dann habe ich jeden Tag mir so eine Session angeguckt und habe einfach mitgebetet. Manchmal nachts bin ich aufgestanden oder tagsüber, wie auch immer, aber Gott hat mein Herz so neu gefüllt, nach und nach, so sehr mich neu belebt, so sehr mir seine Liebe gezeigt, so sehr auch mir neue Leidenschaft geschenkt, meine Sichtweise verändert, meine Perspektive, auch auf Menschen, wo ich manchmal frustriert war in Beziehungen und wo ich innerlich Ärger hatte und er hat so mir einfach seine Liebe neu geschenkt, ja, und ich habe Zeiten gehabt, da habe ich geheult vor Gott. Seit langem wieder Tränen vergossen, weil ich ihn so sehr erlebt habe, so sehr gespürt habe. Und wenn du das kennst, wenn du Gottes Gegenwart erlebst, dann ist das ein Feuerwerk der Gefühle manchmal. Du kannst das gar nicht in Worte ausdrücken. Das ist so stark, das ist so kraftvoll, das ist besser als jedes Erlebnis auf dieser Welt, was du haben kannst. Wenn Gott dein Herz berührt und du merkst, er ist da und er nimmt dich in den Arm und er tröstet dich und er ermutigt dich und er spricht dir Dinge zu. Und ich habe gemerkt, wie wirklich Gott mein Leben nach und nach verändert hat, auch meine Beziehung, meinen Dienst verändert hat, wie er Dinge, die ich in der Vergangenheit gehört habe, die prophetisch über mich ausgesprochen wurden, wie ich plötzlich gemerkt habe, wow, die kommen jetzt langsam in Erfüllung. Mega! Und ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Und ich habe dann nicht immer Prayer Storm geguckt, manchmal habe ich Lobpreis angemacht, manchmal überhaupt keine Musik, ganz bewusst. Aber das ist einfach so die Verbindung für euch. Ja? Die Verbindung zu Prayer Storm, durch die Gott gewirkt hat. Im Januar waren wir dann mit einer Gruppe in Amsterdam, mit ein paar Leitern hier aus der Church. Da war eine Gebetskonferenz von Prayer Storm und ich bin direkt nach vorne, zwischendrin in der Pause. Ich habe mich vorgestellt, ich habe gesagt, hey, das ist mein Zeugnis. Euren Dienst hat mein Leben verändert. Könnt ihr nach Deutschland kommen? Das, was ihr tragt, das, was ihr auf dem Herzen habt, das brauchen wir in unserem Land. Und so ist die Connection entstanden. Und ich bin so dankbar, Gott so dankbar, dass es geklappt hat, dass sie jetzt ein halbes Jahr später hier waren, ja, und wir jetzt einfach Beziehung, Kontakt haben und wir schauen, was Gott vorhat. Es ist nicht großartig. Komm, lass uns Jesus doch mal alle Ehre geben dafür. Wirklich, Gott ist so gut und da ist so viel mehr auch für dich. Auch für dich. Und ich habe dieser Predigt den Titel gegeben, wie du Erweckung erlebst. Wie du Erweckung erlebst. Ja, ein bisschen steile Ansage. Aber ich möchte dir Geschmack machen auf mehr von Gott. Ich möchte Geschmack machen. Hey, da ist so viel mehr. Und ich will nur eine Bibelstelle mit uns angucken. Wir wollen das Wort Gottes aufmachen und wir schauen eine Bibelstelle an, die ganz wichtige Steps beinhaltet, wichtige Schritte, die mein Leben radikal verändert haben und die sich durch die ganze Bibel ziehen. Das ist jetzt nicht nur hier, sondern das ist das Wort Gottes. Universelle Prinzipien von Gott, die sich komplett durchziehen. Und wir können zusammen lesen, 2. Chronik 7, Vers 14. 2. Chronik 7, Vers 14. Du kannst hier vorne mitlesen oder du machst deine eigene Bibel auf. Und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und zu mir betet, wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Und diese Bibelstelle, sie spricht davon, dass das Volk Gottes umkehren muss, dass es neu Gott suchen soll. Und dann werden die Umstände, dann wird das Land verändert. Der Kontext dieser Bibelstelle in Kapitel 7 ist die Tempeleinweihung von dem ersten Tempel von König Salomo. König Salomo war der dritte König Israels und er hat diesen Tempel erbauen lassen. Und dann hat das ganze Volk kam nach Jerusalem und sie haben ein Riesenfest gefeiert, eine Party. Die haben Tausende von Tieren geopfert. Ja, lest euch das mal durch. Und dann haben sie 7 Tage lang gefeiert, jeden Tag. Ja, da steht, das ganze Volk ist auf die Knie gefallen, hat Gott angebetet. Gott hat seine Herrlichkeit, hat den Tempel erfüllt. Und als sie nach Hause gehen, nach dem 7. Tag, sie gehen nach Hause und dann lesen wir in Vers 12, das habe ich jetzt nicht hier auf dem Screen, aber ihr könnt es in eurer Bibel mitlesen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort als Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, und dann kommt unser Bibelvers, und wenn dann mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütig zu mir betet, meine Gegenwart sucht, von seinen bösen Wegen umkehrt, dann werde ich es hören vom Himmel her. Ich werde ihre Sünden vergeben, ihr Land heilen. Nun, ihr Lieben, wir gehören zum Volk Gottes. Diese Verheißung gilt nicht nur dem Volk Israel von damals, sondern wir sind Teil des Volkes Gottes geworden. Es gilt jedem Christen, es gilt jedem Nachfolger Jesu, was hier steht. Wenn sein Volk, auch in Deutschland, wenn es sich aufmacht und diese Dinge tut, dann wird Gott eingreifen. Und wenn wir ehrlich sind, wir brauchen Gott in unserem Land, oder? In diesem Land Deutschland, wo es so drunter und drüber geht, wo wir merken, wo wir, wenn wir in die Nachrichten reinschauen, hey, da ist so viel, was katastrophal ist, eine Zerrissenheit in der Gesellschaft. Ja, die Werte, krass, ja, wir driften auseinander. Eltern Angst haben um ihre Kinder in den Schulen und sich Sorgen machen. Hey, was wird aus meinem Kind werden? Zukunftsängste haben. Was ist mit unserem Land passiert? Es ist so, wie hier steht. Unser Land braucht Gott. Unser Land braucht ein Eingreifen Gottes. Wir brauchen Erweckung. Und ich glaube, Gott möchte und er möchte es schenken. Und es beginnt mit uns. Es beginnt mit uns als Christen. Es beginnt mit dir. Weißt du, Erweckung kannst du nicht machen. Erweckung ist, wenn wir auch in die Kirchengeschichte reinschauen, Erweckung ist immer ein souveränes Eingreifen Gottes. Aber es passiert nicht einfach so, sondern Erweckung ist meistens gepaart auch mit Menschen, die sich öffnen, die sagen, Gott, wir wollen dich, sei willkommen, wir machen uns auf, wir suchen dich neu, wir gehen auf die Knie, wir beten, wir fasten. Erweckung ist ein Teamwork, Gott mit uns Menschen. Und es beginnt mit dem Einzelnen. Ja, für dich ist vielleicht Erweckung ein hoher Begriff. Ja, du sagst dir, boah, ich kann gar nicht für Erweckung beten bei mir, da sieht es schon richtig trüb aus. Kann ich absolut verstehen, du brauchst auch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Fang einfach bei dir an. Ja, fang an und sag Gott, ich brauche Erweckung. Ich persönliche, und Erweckung, wenn es dir zu krass klingt, dann sag einfach, ich brauche geistlich neues Leben. Ich brauche geistliches Wachstum. Ich brauche dein Wirken. Ich brauche dich, Herr. Ja, ich kannst andere Synonyme benutzen, aber es beginnt bei mir und dir. Und wir können uns positionieren für Gottes Wirken. Weißt du, beim Fußball, da positioniert man sich und stellt sich frei, um den Ball zugespielt bekommen, ja? Kennen wir alle. Ich durfte im letzten Jahr meinen Sohn trainieren, der ist 6 Jahre alt, immer wieder. Ich war als Trainer mit dabei. G-Jugend, das ist absolut katastrophal, wenn du da zuschaust, ja? Du stehst da am Rand, du denkst dir, meine Herren, was machen die da eigentlich? Alle gleichzeitig auf den Ball. Und wenn dann einer einen Ball hat, dann los, egal in welche Richtung. Hauptsache los mit dem Ball. Da ist nichts von abspielen. Und was haben wir als Trainer gemacht? Wir haben ihm immer wieder gesagt, ihr müsst euch freistellen und müsst positionieren und sagen, hier, frei, ja, Hand heben. Immer verschiedene Signale. Und das hat manchmal funktioniert. manchmal auch nicht, aber das ist was, das, wenn wir von Erweckung sprechen, wir können uns positionieren dafür. Wir können uns positionieren für Gottes Wirken, wenn wir sagen, hier bin ich Herr, hier, ich öffne mein Herz, ich mache mich bereit, ich tue die Dinge, die es braucht. Und dann kommt Gott zu seinem Zeitpunkt. Und was und wie wir uns positionieren können, das lesen wir jetzt. Darüber will ich jetzt mit uns sprechen in den 15 Minuten, die mir noch bleiben. Mein Herz ist so voll, ich könnte Stunden mit euch reden, aber ich möchte es wirklich kurz machen. Das sind vier Dinge, die wir hier in diesem Bibelvers sehen. Genauer gesagt sogar zwei Paare, würde ich sagen, weil die hängen ganz eng zusammen. Und sie sind Demut, wenn du mitschreiben willst, schreib sie auf: Demut, Gebet, Hunger und Buße. Ich sag's nochmal: Demut, Gebet, Hunger und Buße. Und die hängen ganz eng zusammen. Und es gibt noch viele mehr, aber das sind ganz wesentliche, die sich durch die ganze Bibel durchziehen. Alles beginnt mit einer Herzenshaltung der Demut. Demut ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Die Bibel sagt immer wieder, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Weißt du, und Demut ist so ein krasser Begriff, aber Demut ist eine Herzenshaltung zu sagen, ich ordne mich Gott unter. Ich ordne mich ein als Geschöpf Gottes. Die Bibel sagt, der Stolze spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Stolze spricht in seinem Herzen, ich brauche Gott nicht. Stolz ist das Gegenteil von Demut. Es bedeutet, ich bin selber Gott. Ich bin so eingenommen von mir selbst. Alles dreht sich in meinem Leben nur um mich. Ich bin mein eigener Herr, ich bin mein eigener Chef. Stolz ist die Wurzel aller Sünden. Es ist die Wurzelsünde, sagt die Bibel. Satan, der Teufel, er war einst ein mächtiger Engel. Er war ein hochrangiger Engel vor dem Thron Gottes. Luzifer hieß er und er wurde hochmütig in seinem Herzen. Er wollte selber Ehre bekommen. Er hat sich erhoben, so sagt die Bibel. Und er ist gefallen. Es gab einen Krieg im Himmel. Viele sind ihm gefolgt, viele Engel, und sie wurden auf die Erde geschmissen. Wir nennen sie heute Dämonen. Aber es ist, und deswegen sagt die Bibel, Hochmut kommt vor dem Fall. Adam und Eva, als sie von der Frucht aßen, sie haben sich in ihrem Herzen erhoben. Sie wollten sein wie Gott. Sie haben der Lüge der Schlange geglaubt und sie wollten sein wie Gott. Und das ist der Stolz, das ist der Hochmut. Es ist so eng verwandt auch mit dem Egoismus, mit der Selbstsucht. Hey, es dreht sich alles nur um mich in meinem Leben. Ich will groß rauskommen und ich nehme keine Hilfe an. Ich kann es alleine. Das sind alles Gedanken des Stolzes. Und Demut bedeutet, hey, ich ordne mich ein. Ich überschätze mich nicht, auch nicht in meiner Bedeutung und in meinem Einfluss, in meinen Fähigkeiten. Ich denke so von mir, wie Gott mich gemacht hat und mich eingeordnet hat in seiner Schöpfung. Das bedeutet Demut. Ich bin ein Geschöpf. Er ist der Herr. Er ist König. Er ist mein Boss. Er hat das Sagen. Es dreht sich alles um ihn und nicht um mich. Und das ist nicht zu verwechseln mit Kleinmut. Manchmal haben wir auch so eine falsche Form, eine falsche Art von Demut, dass wir denken, boah, wir müssen jetzt hier, wir müssen alles über uns ergehen lassen und wir haben so ein Mangeldenken, ja, und denken, wir müssten uns selber irgendwie ganz klein und so die Fußabtreter sein. Nein, nein, das ist Kleinmut. Es gibt den Hochmut, es gibt den Kleinmut und es gibt die Demut. Und das ist ein gesundes Selbstbewusstsein in der Identität und verwurzelt in Christus. Das ist Demut. Und wie können wir uns demütigen vor Gott? Ich möchte es jetzt ein bisschen praktisch werden lassen für uns. Du kannst beten und Gott bitten, dass er dich lehrt. Ich bete immer wieder, Herr, lehre mich Demut. Hilf mir, demütig zu sein. Überführe mich, wo ich Stolz habe in meinem Leben. Das ist schon mal ein guter Schritt. Wenn ich ehrlich bin, da ist ganz, ganz viel Stolz in meinem Leben. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Tobi, du bist so demütig. Und dann denke ich mir nur, ja, wenn du wüsstest. Wenn du meine Gedanken kennen würdest, ja. Aber da gibt's Leute, die kennen mich. Ja, frag meine Frau, frag enge Freunde, meine Mitarbeiter. Hey, je mehr, das ist so krass, ne? Du kannst eigentlich nicht von dir sagen, du bist demütig. Ja, meine Demut ist mein ganzer Stolz. Das ist eigentlich kontra. Das passt nicht zusammen. Je mehr du in Demut wandelst, desto mehr erkennst du, wie stolz du eigentlich bist und wie viele Bereiche es in deinem Leben noch gibt. Du kannst jede Sünde darauf zurückführen. So, du kannst, um Demut zu lernen, du kannst Gott bitten. Das ist schon mal richtig gut. Und du kannst Dinge der Demut tun. Ja, wenn du auf die Knie gehst, es ist ein Zeichen von Demut. Es ist ein Zeichen von Hingabe, von Ergebenheit, von Gott, ich brauche dich. Ja, ich ordne mich, ich gebe mich dir hin. Ich hebe meine Hände. Das ist ein Zeichen von Demut. Und manchmal musst du es tun, nicht nur, wenn du dich fühlst, sondern ganz bewusst als eine Entscheidung des Herzens, deinen Willen engagieren. Du sagst, ich beuge meine Knie vor dem Herrn der Herren. Ich komme in die Position, die mir zugedacht ist. Demut bedeutet zu dienen. Jemand hat mal gesagt, Demut ist Mut zum Dienen. Finde ich eine wunderschöne Definition. Mut zum Dienen. Und Jesus war unser Vorbild im Dienen, mehr als alle anderen. Jesus selbst hat gesagt, wer unter euch groß sein will, Matthäus 20, Vers 25 bis 28, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich selbst dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus hat den Thron verlassen, ja, die Herrschaft, all den Prunk, all den Schatz, all den Reichtum des Himmels hat er verlassen. Philipper 2, Vers 6 bis 11. Und er wurde wie ein Mensch. Er hat sich erniedrigt unter alle Menschen. Er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Gehorsam ist ein Akt von Demut. Gott gehorsam zu sein. Menschen zu dienen, ja, dir nicht zu schade zu sein. Menschen die Tür aufzuhalten. Menschen zuzuhören. Menschen den Vortritt zu lassen. Dass du nicht an der ersten Stelle stehst, sondern du dienst anderen Menschen. Du bist dir nicht zu schade, die Dinge zu tun, die keiner machen will. Du bist dir nicht zu schade. Und jetzt wird's ganz praktisch, ja, im Haushalt. Ihr Männer, ja, wir sind uns nicht zu schade für einen Abwasch. Wir sind uns nicht zu schade, die Windel zu wechseln. Wir sind uns nicht zu schade, die Toiletten zu putzen. Den Müll aufzuheben. Es gibt Leute hier, ich liebe das, wenn ich in die Gemeinde komme manchmal sonntags und dann sind Teamler von uns, manchmal Leiter auch, die viel Verantwortung haben, sie stehen draußen und sie heben den Müll auf unten und sie kehren das Gekotzte zusammen. Hey, das ist ein Zeichen von Demut und von Dienst. Wenn du anfängst zu dienen, hier in der Kirche, da wo Bedarf ist, da wo Not ist, da wo Gott dich hinstellt, wow. Okay, ich könnte da Stunden drüber reden. Ja? Ihr merkt, Demut ist so wichtig. Wir gehen weiter. Sich demütigt, wenn mein Volk sich demütigt und zu mir betet. Hey, Gebet an sich ist schon ein Akt der Demut. Tobi Teichen, Pastor von ICF München, hat mal gesagt, und mich hat das so getroffen, Gebet ist ein Zeichen von Demut, denn stolze Menschen beten nicht. Stolze Menschen beten nicht. Warum? Weil Gebet bedeutet, ich kann's nicht allein, ich schaff's nicht allein. Gott, ich brauch dich. Hilf mir. Und meistens machen wir das ja erst, wenn wir ehrlich sind, wenn wir gar nichts anderes mehr können. Wenn wir ganz am Ende sind, ganz am Boden, wir haben schon alles andere selbst versucht und dann beten wir. Ja, da ist ein Unfall, da passiert irgendwas in unserem Leben, jemand wird krank, ganz schlimm und irgendwann kommen wir dann an den Punkt und sagen, Gott, wir brauchen dich. Ich habe gestern fast einen Unfall mit dem Fahrrad erlebt und im Schlittern habe ich gesagt, Jesus, hilf mir. Und so oft ist auch in unserem Leben, fast jeder hat schon mal gebetet, so, ja, und ist auch gut. Psalm 50, Vers 15, die Hotline-Nummer Gottes, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Das sollte jeder eingespeichert haben in seiner Favoritenliste im Handy, okay, die Notfallnummer. Aber es gibt mehr als die Notfallnummer. Es gibt ein Gebet, wo wir sagen, Gott, du bist nicht mein letzter Strohhalm, sondern meine erste Antwort. Ich komme zuerst zu dir, deswegen nennen wir es Pray First. Bete zuerst, sag mal gemeinsam, bete zuerst. Bete zuerst. Wenn dein Kind krank wird, was machst du zuerst? Du betest, bevor du es versorgst, bevor du zum Arzt gehst. Hey, wir beten, oder? Das ist damit gemeint. Mein Volk demütigt und zu mir betet. Und dann gehen wir weiter. Wenn es meine Gegenwart sucht und von seinen bösen Wegen umkehrt. Die beiden passen, das ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Ja? Eine Medaille mit zwei Seiten, die passen, die sind so untrennbar. Du wendest dich Gott zu und gleichzeitig wendest du dich von deinen sündigen Wegen ab, von Sünde. Und deswegen, hey, seine Gegenwart zu suchen, Gottes Gegenwart zu suchen, ist das eigentliche Ziel von Gebet. Das Ziel von Gebet ist nicht, dass wir in Fürbitte gehen und irgendwas wollen von Gott, sondern das Ziel ist, dass wir Gott selber kennenlernen, dass wir ihm begegnen, dass wir seine Gegenwart suchen. Als Gott mein Herz berührt hat und angefangen hat, mein Leben zu verändern, da habe ich aufgehört, meine Gebetslisten runterzurattern. Vorübergehend. Da habe ich aufgehört, Fürbitte zu tun. Da habe ich einfach nur gesagt, Gott, ich brauche dich und ich will dich von ganzem Herzen. Ich sehne mich nach dir. David schreibt in Psalm 27, Vers 4, eines habe ich vom Herrn erbeten, danach sehne ich mich. Sag mal eines. Eines habe ich vom Herrn erbeten, danach sehne ich mich, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn. Alle Tage meines Lebens, um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Hey, der spricht von einer Sehnsucht, von einem Hunger in unserem Herzen. Wir sagen, Gott, wir brauchen dich, ich brauche dich mehr als alles andere. Und wie oft, wenn wir ehrlich sind, wie oft suchen wir unsere Zufriedenheit und unsere Erfüllung in so vielen anderen Dingen? Und es sind oftmals Dinge, die gar nicht unbedingt schlecht sind und falsch sind. Sport ist nichts Schlechtes, aber wie viele Menschen haben so einen Kult, so einen Körperkult? Ja, sie können gar nicht jeden Tag ins Fitnessstudio rennen und ihre Muckis anschauen und prüfen und in Entwicklung. Hey, mit Essen, mit Nachhaltigkeit, das sind keine verkehrten Dinge. Aber du kannst so viel Zeit und Energie da rein investieren und zu recherchieren, dass du das Wichtigste vergisst, dass du deine Erfüllung und auch deine Bestätigung darin suchst. Aber Gott sagt, hey, ich bin die Quelle des Lebens. Ich bin die Quelle des Lebens. Nicht irgendwelche Dinge. Es sind alles geschaffene Dinge. Aber ich bin die Quelle. Komm doch zu mir und schöpfe von mir. Und das ist, was damit gemeint ist. Seine Gegenwart suchen bedeutet, Gott, ich brauche dich und ich verbringe Zeit mit dir. Ich suche nicht nur die Gaben, sondern ich suche den Geber. Wie oft suchen wir die Gaben? Wir wollen die Gaben, aber nicht den Geber. Stell dir mal eine Beziehung vor, wo dich dein Freund oder dein Partner nur dann anruft oder nur dann Zeit mit dir verbringen will, wenn er was von dir bekommt. Wie pervers, oder? Da würdest du dich auch irgendwann fragen, sag mal, hast du eigentlich auch Interesse an mir als Person? Oder geht es dir nur um die Dinge, die ich geben kann? Das würde keiner von uns wollen. Aber so gehen wir oft mit Gott um. Wir wollen nur von ihm. Und wenn es dann gegeben hat, dann gehen wir wieder unseren Alltag weiter. Aber Gott sagt, suchet meine Nähe. Ja? Jeremia 29, Vers 13, die Verheißung an uns. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Von ganzem Herzen nach mir fragt. Und Gott sehnt sich, er sehnt sich so sehr nach uns. Er hat seinen Sohn gesandt für dich und mich, um in Beziehung zu kommen mit uns, mit dir, in eine intime Liebesbeziehung. Das ist ein Abenteuer, was du dir überhaupt nicht vorstellen kannst. Und ich glaube, hey, die Christenheit bei uns in Deutschland, in der westlichen Welt, sie schläft. Sie geht vorbei an diesem Schatz. Sie geht vorbei am eigentlichen Leben mit Gott. Wir machen so viele Dinge. Wir sind so beschäftigt. Unser Kopf ist so voll mit Theologie. Aber unser Herz ist so leer. Unser Herz ist so leer. Und Gott sagt, ich möchte dein Herz füllen. Komm doch zu mir. Lass dich füllen. Nimm dir Zeit. Ich weiß, es gibt Umstände und es ist nicht immer einfach, sich Zeit zu nehmen. Manchmal ist es ist so viel los. Unser Leben ist so busy. Ja? Wir sind auch in der Phase mit kleinen Kindern. Es ist ultra schwierig. Und es braucht Schlüssel von Gott. Es braucht Momente. Es braucht Räume, ja, wo wir ihn fragen, wo kann ich Zeit mit dir verbringen in meinem vollen Alltag? Absolut, no blame. Aber es fängt damit an, dass du sagst, Gott, ich brauche dich, ich strecke mich aus nach dir, bitte schenk mir Zeit mit dir. Weil Zeit ist das, was unser kostbarstes Gut ist. Zeit ist das, was wir anderen Menschen schenken in Beziehung, wenn sie uns wichtig sind. Wir geben ihnen Zeit, wir verbringen Zeit mit ihnen. Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Wo wir Lieder singen und sagen, Jesus, wir lieben dich über alles, du bist uns das Wichtigste. Wie viel Zeit verbringen wir mit dem, der uns am wichtigsten ist? So, das soll, bitte, versteh mich nicht falsch, es soll eine Ermutigung sein für dich. Eine Einladung zu Gott zu kommen. Und dann sagt Gott, hey, wenn ihr von euren bösen Wegen umkehrt. Und das sind wirklich, jeder von uns hat Dreck am Stecken. Jeder von uns lebt in Sünde. Ja, jeder von uns hat Dinge, ob bewusst oder unbewusst, wo wir immer wieder reinfallen. Manche Dinge, da weißt du, da kämpfst du vielleicht schon seit Jahren. Und Gott möchte dir raushelfen. Die Gnade Gottes ist nicht nur dafür da, dich zu befreien, sondern auch dafür da, um dich zu befähigen. Ich sag's nochmal. Gottes Gnade ist nicht nur da, um dich zu befreien von aller Schuld und Scham, sondern sie ist auch dafür da, um dich zu befähigen, die Sünde zu überwinden und nicht weiter darin gefangen zu sein. Und weißt du, in Psalm 19, Vers 13 sagt David, wer kann schon merken, wie oft er verfehlt? Herr, vergib mir auch die verborgene Schuld. Und dann Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und ich liebe diesen Satz. Vergib mir auch die verborgene Schuld. Da gibt es Schuld in deinem Leben, die kennst du nicht. Die kenne ich nicht, aber Gott kennt sie. Das ist eine verborgene Schuld. Und wenn du anfängst, dieses Gebet zu reden, Gott, vergib mir meine verborgene Schuld. Decke die Sünde auf, decke die Dinge auf in deinem Leben, die dir nicht gefallen. Da, wo Egoismus ist, da, wo Hochmut ist, da, was auch immer. Da, wo kaputte Beziehung ist, da, wo ich hart in meinem Herzen geworden bin, da, wo ich nicht mehr empfänglich bin. Decke die Dinge auf. Hey, Gott macht es. Er kommt und er tut es. Drei praktische Dinge zum Thema Buße. Buße ist so wichtig. In jeder Jede Erweckungsbewegung ist Buße. So gut wie in jeder Erweckungsbewegung in der Kirchengeschichte war Buße eine zentrale Bewegung, will ich mal so sagen. Eine Bußbewegung, ja. Und drei Dinge. Bekenne, empfange und hör auf. Bekenne deine Schuld, empfange seine Gnade und hör auf, die Dinge zu tun, die du tust. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Manchmal ist es aber auch wichtig, dass wir nicht nur vor Gott bekennen, sondern auch, dass wir auch vor Menschen bekennen. Jakobus 5, Vers 16 sagt, wenn ihr bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Denn das Bekennen vor anderen Menschen, hey, das bricht die Macht der Finsternis und der Geheimnisse in deinem Leben. Manche Menschen sind hier, da gibt es Geheimnisse in eurem Leben, die habt ihr noch nie jemand erzählt. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du rauskommst damit, dass du dich outest in einem geschützten Rahmen, bei Menschen deines Vertrauens. Weil wenn du das tust, egal ob es Missbrauch, ob es Mobbing ist, ob es Verletzungen sind, was auch immer es ist, du bekennst, ob es Sünde ist, ja, Pornografie, was auch immer. Unreinheit. Es gibt so viele Formen von Sünde, aber wenn du die Dinge bekennst, ich habe das so oft in meinem Leben erlebt, dann kommt das Licht Gottes rein und zerstört die Werke der Finsternis. Manchmal in einem Moment. Oft ist es ein Prozess, aber bekenne ist der erste Schritt. Und dann empfange der zweite Schritt. Empfange die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist da. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Es ist vollbracht. Es ist alles passiert. Er hat alles getan, was es braucht. Und dann nimm diese Gnade bewusst an. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du mir vergibst. Und wenn ich zum 100. Mal gefallen bin, ich stehe wieder auf. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich lasse mich nicht unterdrücken. Ich stehe auf und ich gehe weiter. Und das Dritte ist, hör auf. Hör auf zu sündigen. Jesus sagt zu der Ehebrecherin, wo sind sie, deine Ankläger? Ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin in Frieden, geh hin in Gnade. Du darfst gehen, du darfst leben, aber hör auf zu sündigen. Hör auf, bekenne, empfange und hör auf. Ich könnte Stunden weiter mit uns reden. Ihr merkt, mein Herz ist voll, weil Gott mein Herz gefüllt hat. Und ich möchte zum Schluss kommen und wirklich sagen, hey, wenn wir diese Dinge tun und bei jedem von uns sieht es anders aus. Ja, vergleich dich nicht mit mir. Vergleich dich nicht in Erlangen, ja, mit Pastor Jonsi, Pastor Samu, Pastor Konsti. Vergleich dich nicht mit irgendjemand, sondern du hast einen individuellen Weg mit Gott. Er geht mit dir die richtigen Schritte, so wie er es für richtig hält. Er hat seinen Zeitplan mit dir. Und für dich ist vielleicht nur ein Schritt jetzt dran. Dann geh diesen einen Schritt und bitte Gott, dass er dich diesen Schritt leitet. Und ich glaube, Erweckung wird passieren in deinem Leben und in deinem Umfeld. Es ist der Stein, der ins Wasser fällt und der Kreise zieht. Weil wir können es nicht für uns behalten. Das, was wir erfahren und erlebt haben, wir können es nicht für uns behalten. Ströme lebendigen Wassers fließen. Da, wo der Heilige Geist kommt, wo Gott unser Leben übernimmt, uns einstimmt in seinen Plan. Ich möchte dich bitten, wenn du eine Reaktion geben möchtest, wenn Gott dein Herz jetzt angesprochen hat, wenn du merkst, boah, da sind Dinge in meinem Leben, da brauche ich Gott, dass du Gott eine Reaktion gibst, und zwar in der Form, wir machen das ganz selten, aber in der Form, dass du einfach aufstehst an deinem Platz, da wo du bist. Als Zeichen dafür, Gott, ich positioniere mich für dein Wirken. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Wer ist da? Ihr dürft jetzt aufstehen. Wer ist da, der sagt, ich möchte Schritte gehen? Ich möchte nicht stehen bleiben. Ich komme raus aus dem Staub. Ich komme raus aus der Isolation. Ich komme raus. Und ich bleibe nicht stehen. Ich gehe. Gott, bitte komm und greif ein. Ich möchte uns ein simples Gebet führen. Sprich mir einfach nach, Herr Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Und füll mich neu. Sei du der Herr meines Lebens. Hilf mir, demütig zu sein, so wie du demütig bist. Hilf mir zu beten. Jesus, schenk mir Hunger nach dir. Und erlöse mich von dem Bösen. Hilf mir, meine Sünde zu überwinden. Ich brauche dich. Erwecke mich. Erwecke mich. Hey, vielleicht kannst du jetzt da, wo du stehst, in deinen eigenen Worten das Gott ausdrücken. Einfach ein paar Sekunden. Einfach in deinen eigenen Worten, deine Muttersprache. Schütte Gott dein Herz aus. Sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, was dir auf dem Herzen liegt. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus, ich danke dir, du bist hier. Danke für die Gebete. Danke für die ehrlichen Gebete des Herzens. Danke für neuen Glauben. Bitte schenk neuen Glauben, neuen Mut, Überwinderkraft. Ich bete um den Heiligen Geist. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist. Zieh uns zu dir. Lass uns deine Nähe schmecken. Und ich möchte noch eine zweite Gruppe aufrufen, die hier ist. Menschen, die noch nicht mit Jesus gehen, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben. Vielleicht ist dir das alles fremd und neu, wie wir Glauben leben als Kirche. Vielleicht kennst du das nicht. Aber ich möchte dir sagen, Glaube und Christsein ist mehr als einfach nur das Abnicken von biblischen Wahrheiten. Es ist mehr als das Fürwahrhalten von einem Glaubensbekenntnis. Das ist das eine. Aber Gott sagt, ich möchte eine persönliche Beziehung zu dir. Ich möchte dein persönlicher Gott sein. Ich möchte dich führen und leiten wie ein guter Hirte. Ich habe dich schon von Anbeginn der Zeit gekannt. Ich habe dich gewollt, bevor du geboren wurdest. Und ich warte auf dich. Und es braucht eine Entscheidung. Manchmal braucht es eine Entscheidung mit dem Herzen und mit den Worten, mit dem Mund. Und wenn du hier bist und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, und du möchtest sie gerne treffen oder du möchtest sie nochmal neu treffen, hey, dann möchte ich auch hier mit dir beten. Möchte ich einladen, dass du da, wo du bist, alle Augen geschlossen, einfach mal deine Hand hochstreckst. Wer ist da, der sagt, Jesus, ich brauche dich. Danke für deine Hand. Danke für die Hände. Da hinten. Danke auch hier vorne. Komm, lass uns gemeinsam beten, ganze Gemeinde. Church, bete bitte nach. Herr Jesus, danke für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir meine Schuld. Und gib mir ein neues Herz, ein neues Leben. Ich will dich lieben. Ich will dich ehren. Ich will dich kennen. Danke, dass du mich führst. Amen. Amen. Hey, komm, lass uns doch Jesus einen Riesenapplaus geben, auch den Menschen.
Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.ecclesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.